Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen. Ich habe halt die Malou Göke bei mir. Sie hilft uns heute zu erkennen, wann wir feststecken. Und sie selber hat in der Vergangenheit in ihrem Leben an der einen oder anderen Stelle immer wieder Situationen gehabt, wo sie festgesteckt ist und dann aber einen sehr, sehr, sehr coolen Modus auch daraus gefunden hat. Ein Beispiel ist in relativ jungen Jahren ein Team übernommen, eine Führungsverantwortung bekommen, weil der Projektleiter das Unternehmen verlassen hat und zwar auf die andere Straßenseite und dort genau das Gleiche gemacht hat, was das Team macht. Und die Malou musste dann genau dieses Team fortführen, das Unternehmen auf Erfolgskurs bringen. Und dann hat sie gemerkt, was heißt eigentlich Führung? Und deswegen ist sie heute auch da, weil es so spannend ist, immer mit Menschen zu sprechen, die uns Impulse geben. Wie kann ich besser führen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht so feststecke? Heute macht Malou etwas im Prinzip anderes wie damals. Sie hilft heute Leuten, selbstbestimmt selbstständig zu sein. Und zwar jetzt nicht so Internet-Guru-mäßig, ja, so eine Gruppe, viele Videos und irgendwo nach Dubai fliegen, sondern ganz bodenständig die Menschen ein Jahr lang begleitet, 1:1, weil es, so hat sie es mir erzählt, in diesem Jahr auch viele Rückschläge gibt und man da auch durch diese Täler durch muss, damit auf der anderen Seite man eben dann doch diese Selbstbestimmtheit hat und dieses Hamsterrad verlassen kann. Schön, dass du da bist, Malou. Hi.
Danke, Achim.
Und der Einstieg muss ja irgendwo in die Richtung Führung gehen, wenn du mir schon diese Geschichte oder auch den Zuhörer die Geschichte mitgegeben hast, wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird und Führung übernehmen soll. Wann war da damals bei dir so der erste Gedanke, oh Gott, ich stecke hier irgendwie fest?
Ja, das ging relativ schnell. Es war einfach so, das Team war zerrissen. Also mein Vorgänger hat, wie gesagt, das Unternehmen verlassen, einen Haufen Teammitglieder mitgenommen, Haufen Kunden mitgenommen. Und ich hatte das Team der Zurückgebliebenen zu führen. Also wir waren eigentlich erstmal völlig unterbesetzt, mussten natürlich den Laden irgendwie am Laufen halten. Und die Motivation war auch einfach nicht so richtig da, weil sich alle gefragt haben, wieso bin ich jetzt hier in dem blöden alten Unternehmen und die anderen dürfen in so ein schönes neues Unternehmen. Mhm. Und da musste ich sehr schnell feststellen, dass führen mehr bedeutet und ein Team erfolgreich zu führen, als einfach nur gut in seinem Tätigkeitsfeld zu sein. Und dann habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Führung, Teamführung, aber auch ganz viel mit dem Thema Kommunikation auseinandergesetzt und habe dann mein Bestes gegeben, um das Team zusammenzuhalten und neue Teammitglieder zu finden.
Und heute ist ja so, dass du das als Beraterin, als Coaching, als Trainerin machst und einem 1:1 Unternehmern dabei hilfst, aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Gab es da ein Beispiel aus deiner vielleicht auch jüngeren Vergangenheit, wo du gesagt hast, brauchst auch natürlich keine Namen nennen, wo du sagst, hey, wo du selber dann die Energie auch rausnimmst, das zu tun, dass du es auch die nächsten Jahre tun kannst?
Ja, also ein ganz akutes Beispiel im Grunde von einem Kunden aus dem Handwerksbereich auch. Das war eine sehr aufregende und sehr spannende erste Begegnung. Ich kam dort an und er begrüßte mich mit den Worten, Frau Göke, ich kann meinen Namen nicht mehr hören. Wenn hier noch irgendjemand reinplatzt, mich anruft oder ruft, drehe ich durch. Und in so einer Lage sah er auch aus, also ein hochroter Kopf, war total gestresst und stand absolut unter Strom. Der hatte ein Riesenproblem, also der Laden lief super, Auftragslage war hervorragend, nur er hatte ein Liquiditätsproblem, weil er einfach seine Abrechnung nicht geschafft hat. Mhm. Und da mussten wir ein bisschen radikal vorgehen und haben ihn erst einmal aus dem Unternehmen rausgenommen jeden Tag für 2 Stunden, so dass er ganz in Ruhe diese Dinge abarbeiten konnte und sich da langsam aus diesem Loch wieder rausholen konnte. Und 3 Wochen später kam ich dann wieder ins Unternehmen und also die erste Veränderung war ein Lächeln, mit dem er mich begrüßte, was schon mal sehr angenehm war. Dann sagte er aber, ich hätte sie wirklich verflucht, weil das war ganz schön anstrengend, die ersten Tage sich komplett rauszunehmen, die Ruhe und dann konzentriert zu arbeiten. Das war ich gar nicht mehr gewohnt und ich bin ganz nervös gewesen. Nach 3 Tagen hat sich das dann aber alles wieder beruhigt und er konnte dann langsam abarbeiten und war in der Zwischenzeit wieder auf so einem Niveau, wo die Dinge sich langsam wieder beruhigt hatten. Also erste Geldeingänge waren wieder da Und wir haben diese Systematik dann nicht mehr ganz so radikal umgesetzt, aber das war am Anfang halt notwendig.
Da hast du verschiedene Werkzeuge und verschiedene Tools in deinem Werkzeugkoffer, die du dann benutzen kannst je nach Situation. Ich kann mir gut vorstellen, dass der, ich meine, das geht ja jedem, ja, man hat ja irgendwo sein Stärkenprofil und arbeitet an dem oder in dem und dann ist vielleicht gerade das Abrechnen, ja, die Schlussrechnung schreiben und nochmal die Erbsen zusammenzählen, in Anführungszeichen, wenn nicht gerade die Stärke oder das, was er gern macht, dann bleibt es oft liegen, kein anderer macht's. Und dann fällt es einem auf die Füße. Da ist natürlich eins, selber machen, aber es gibt dann auch die Option zu sagen, hey, such dir jemanden im Unternehmen, den du die Abrechnung machen lassen kannst?
Grundsätzlich ja. Es gab da die Problematik, dass das Ganze relativ komplex war. Ne, hausgemachtes Problem. Je mehr ich da selber drin stecke und je individueller ich diese Angebote auch mache und dann Sonderleistungen noch dazukommen und die Monteure noch hier und da was mir berichten, desto komplexer wird es. Und die Person hatte all diese Dinge im Kopf. Es war also quasi unmöglich, das Ganze zu delegieren. Also wir sind jetzt 3 Schritte weiter, kann ich auch sagen. Wir haben diesen ganzen Prozess oder sind auch noch dabei, den weiter zu delegieren. Wir haben ihn auch auf mehrere Schultern jetzt aufgeteilt. So dass wirklich alle in ihren Stärkenbereichen arbeiten können und er sich um die Dinge kümmert, viel mehr, in denen er wirklich großartig ist, weil nicht umsonst lief der Laden und läuft der Laden auch sehr gut.
Ja, ich habe bei mir in der Nachbarschaft damals, als ich angefangen habe mit meinem unternehmerischen Leben, jemand gehabt, der vielleicht so was Ähnliches sogar macht wie du, aber er ist jetzt im Ruhestand. Und der, bei dem war ich mal, weil es Nachbar ist, habe ich gesagt, kannst du mir mal helfen? Ja, und dann hat er gesagt, ja, was geht's? Ja, du bist doch Unternehmensberater und ich struggle gerade so ein bisschen, was will ich? Und er hat im Prinzip ähnlich wie du gerade gesagt, das ist ja eine Philosophie geworden von mir, sagen wir es mal so rum. Wenn du in deinem Stärkenprofil lebst, kannst du super werden. Wenn du überall versuchst, alles irgendwie zu können, dann wirst du maximal Mittelmaß.
Ja.
Er hat gesagt, finde Leute und finde Wege und finde Dinge, wo du deine Stärke ausleben kannst und deine Schwächen sind die Stärken der anderen.
Ja, absolut. Also es ist so, ne? Also wir haben ja alle unterschiedliche Talente, unterschiedliche Fähigkeiten und Interessensgebiete. Und die miteinander zu verknüpfen, da sind wir bei dem Thema Synergien. Ja, ja. Und es gibt Menschen, die haben absolut Lust, mit Zahlen zu arbeiten und alles sehr genau zu machen. Die sind da brillant und die haben da auch noch Spaß dran. Und das ist aber auch eine große, große Herausforderung, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann ich das Team aufbaue und natürlich dann auch die richtigen Personen zu finden, die dann passen, die auch zu meiner Gesamtphilosophie passen. Und ist ein spannendes Feld.
Gehst du dann auch zu jemandem hin und guckst dann noch strategischer weiter dahinter und sagst, hey, warum ist denn das so eine kleinteilige Abnahme oder kleinteilige Rechnung nachher? Kann man da nicht schon strategisch vorher vielleicht mit Pauschalen oder mit besseren Angeboten im Markt oder mit einer anderen Positionierung im Markt vielleicht schon dieses Problem an der Wurzel packen, dass es nachher gar nicht in diesem, die ganzen Rechnungen, die man gar nicht schreiben muss, weil der Kunde es vielleicht schon bezahlt hat, ist ja viel, viel eleganter, wie nachher zu sagen, jetzt sucht man jemanden, der die dumme Arbeit dir abnimmt.
Ja, also in der Tat gehen wir in der Regel den gesamten Kernprozess einmal durch, also wirklich von der Anfrage dann bis zur Rechnungsstellung oder auch Reklamation, die wollen wir natürlich idealerweise vermeiden und schauen uns jeden einzelnen Schritt an und auch wie die einzelnen Schritte dann ineinander greifen, denn da ist auch häufig ein Problem, dass die Übergabe nicht gut funktioniert, also die Monteure beispielsweise nicht alles aufschreiben, was sie noch an Sonderleistungen gemacht haben, dann weiß wieder die Person, die es abrechnet, nicht genau, was los ist. Oder das Aufmaß ist nicht sauber gewesen und all diese kleinen...
Der, der es damals gemacht hat, ist schon gar nicht mehr da weg. Oder ist krank. Oder
genau, und ist nicht gut dokumentiert und ähnliches. Das heißt, wir schauen uns jeden Schritt an und schauen uns dann auch an, wo ist da wirklich Sand im Getriebe und wie können wir es nach und nach alles rausholen, sodass es ein sauberer Prozess wird und wir uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren und nicht Fehler lösen müssen, so viele.
Du hast vorher gesagt, so im Prinzip in so einer Art Nebensatz, man selber erkennt es ja gar nicht und man steckt da irgendwie fest. Oder das ist so, ich habe da ein Bild, wenn ich im Suppentopf schwimme, erkenne ich die Fettaugen um mich drumherum nicht. Ja, da brauche ich jemanden, der den Deckel hupfen, außen reinguckt und sagt, hey, das sind total viele coole Sachen da. Wenn du jetzt auf jemanden triffst, ja, dann muss er relativ schnell einschätzen können, okay, oder was heißt einschätzen, rausfinden können, steckt der fest, weil ich glaube, viele sagen es für sich selber gar nicht so sehr. Oder wie, oder ist da deine Wahrnehmung anders?
Ja, also im Grunde wird das unterschiedlich formuliert. Also einige kommen mit der Ausgangssituation, dass sie sagen, boah, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Es ist einfach alles viel zu viel. Ich habe hier eine Wochenstundenzahl, die ist ja weit weg von dem, was ich mir wünsche, ob es jetzt 80, 90, 100 Stunden sind. Mhm. Ich will endlich mal wieder ein bisschen Freizeit haben. Das ist das eine. Und andere kommen und sagen, ich weiß auch nicht so recht, irgendwie ist meine Motivation weg. Ne, die Leidenschaft, die früher mal da war, ist einfach nicht mehr da. Ich mag das eigentlich gar nicht mehr richtig gerne tun. Mhm. Und das sind alles Umschreibungen für ich stecke fest oder ich habe mich festgefahren. Ganz großer Grund ist, dass ich viel zu viel fremdbestimmt bin. Also wenn andere Personen über mich und meine Zeit bestimmen und ich das selber nicht mehr koordinieren kann und in der Hand habe. Das ist ein großer Faktor. Dazu gehört, wenn das Team...
Das ist selbstbestimmt sein, ja.
Genau. Mhm. Also das Team spielt da eine große Rolle, ne, dass ich mein Team so aufbaue, dass die wirklich eigenständig arbeiten und nicht mit jeder kleinen Frage wieder auf mich zukommen. Das ist ein großer Faktor. Ein anderer großer Faktor ist auch das Thema Kundenkommunikation. Also E-Mail-Flut beispielsweise oder permanente Nachfragen. Mittlerweile gibt es ja so viele Kanäle, über die auch kommuniziert wird. Ne? So,
die WhatsApp-Sprachnachrichten der Neukundenanfrage, wo in Minute 5 irgendwie das, wie die wichtigste Erkenntnis drin steht. So, ja.
Also WhatsApp ist keine Seltenheit. Und wenn ich da nicht aufpasse, bin ich da ganz, ganz schnell in so einem Hamsterrad drin. Ne? Weil im Grunde geht es ja immer auch darum, dass wir die Kunden gut betreuen möchten. Wir wollen ja einen guten Service leisten und dementsprechend fühlen wir uns dann auch verpflichtet zu reagieren. Und je mehr und je schneller wir reagieren, desto mehr Nachrichten bekommen wir.
Das ist ein Teufelskreis, Teufelskreis. Ja. Du hast gerade gesagt, dieses Feststecken erkennt man daran, dass sie ja nicht mehr so motiviert sind wie früher. Kann es auch sein, also Analogie zum Sport an der Stelle, ja. Das heißt ja im Sport immer, du musst immer ein bisschen mehr Gewicht drauflegen, du musst immer ein bisschen anstrengen, du musst immer ein bisschen mehr machen. Und vielleicht sind das so gerade so Alpha-Tiere Männer ganz, ganz bewusst, so dass sie sich halt viel draufladen, ja, weil sie denken, es ist wichtig, vielleicht sogar in jungen Jahren und dann aber merken, es ist nicht wie beim Sport, der Muskel wächst nicht, sondern ich bin ja vielleicht am Ende des Tages tatsächlich eher erschöpft, weil wo soll ich denn noch mehr Lebenskraft herbekommen, in Anführungszeichen.
Ja, also das, was du beschreibst, nennt man Superkompensation. Und in der Tat ist es so, also wir sabotieren uns selber. Und häufig kommt das dadurch, dass wir so innere Sätze in uns haben, wie zum Beispiel der Kunde ist König. Oder erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder auch ohne Fleiß kein Preis. Und wenn ich diese Überzeugung in mir habe, ne, manchmal auch aus der Familienhistorie heraus, Familienunternehmen, ich fühle mich da verpflichtet, dann gebe ich immer mehr, ohne dafür zu sorgen, dass ich auch in Regenerationsphasen komme. Und das ist etwas, was langfristig zu einer Leistungseinbuße führt, auch im Sport. Ne, im Sport, Leistungssport wissen wir ganz genau, es braucht einfach Ruhe und Regenerationsphasen, ansonsten drohen Leistungseinbrüche oder auch Ermüdungsbrüche. Und in der Arbeitswelt ist das noch nicht so ganz durchgedrungen, dass auch wir, wenn wir Kopfarbeit leisten, ebenfalls Pausen brauchen, weil sonst unsere Konzentration und Leistungsfähigkeit genauso in den Keller geht.
Da habe ich letztes Jahr ein Buch dazu gelesen und das war mir nicht bewusst. Du hast ja im Gehirn so verschiedene Wellen, ja, je nachdem, wie aktiv du bist.
Ja.
Und gerade im Schlaf, das Gehirn hat ja kein Reinigungsorgan, ja, es ist keine Niere und so weiter, aber verbraucht trotzdem, ja, glaube ich, 20% der Energie. oder so. Ja, also ist ein super, super Kalorienverbrauch. Aber die Schadstoffe, die können im Prinzip aus dem Schlaf raus transportiert werden. Und es ist zwar jetzt mit Studien nicht nachgewiesen, aber die Vermutung ist da, dass Demenzkrankheiten, Alzheimer und so weiter befördert werden, wenn die Leute viel arbeiten und zu wenig schlafen.
Weil dann okay, quasi den Zusammenhang kannte ich noch nicht. Interessant.
Weil dann diese Ablagerungen nicht rauskommen. Deswegen dieses Schlaf als Regeneration, auch als Reinigen des Gehirns, in tatsächlich echt wie so die Flüssigkeit, die das dann raustransportiert, die kann nur im Schlaf durch, weil nur dann, so in etwa, bitte nagelt mich nicht fest, ich bin kein Arzt, aber ich fand es super spannend, weil manche dann ja einfach gerade auch im Handwerk extrem wenig schlafen, ja, die sind dann morgens um 5 ist schon wieder am Start und dann ist abends natürlich trotzdem Socializing, Kumpels gehen noch und Champions League fängt auch erst um 9 an und dann denkt man auch da wieder, super Kompensation, jetzt habe ich ein neues Wort gelernt. Da denkt man da auch wieder, hey, ich muss das jetzt machen, weil ich bin auch hier der Beste. Ich switch mal kurz rüber, weil das, was du gerade gesagt hast von dem Bild, das du auch gezeichnet hast, das nutzen ja auch einige dieser Internet-Gurus, die so, sagen wir mal, Massenveranstaltungen, weißt du, so Hallen füllen, irgendwelche Videokurse anbieten, die Leute irgendwie nach Dubai einladen oder sonst irgendwas. Mhm. Weil es natürlich, 80 Stunden war heute, will es runter. Das ist ja so ein Traum, ein Zielbild, ja, wo eigentlich jeder, der das Problem hat, dann auch sagt, ja, okay, gut, wenn es da eine Lösung gibt, dann gern her damit. Du hast dich ja ganz bewusst dagegen entschieden und gesagt, du musst das 1:1 machen. Mhm. Magst du mal da ein bisschen deine Glaubenssätze dazu?
Meine Philosophie und meine Glaubenssätze, gerne, ja. Also in meiner Erfahrung habe ich festgestellt, es braucht eine gewisse Zeit, ehe wir ein Verhalten wirklich ändern und nachhaltig ändern, also auch dranbleiben. Ne? Also einmal etwas anders zu machen oder über eine Phase, das ist gar nicht so schwer. Schwer ist es wirklich, es langfristig umzusetzen. Und das ist ein Prozess, der eben gesteuert wird oder eben sabotiert wird von diesen inneren Glaubenssätzen. Mhm. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wenn wir etwas verändern, auch im Unternehmeralltag, dass wir uns eben diese Glaubenssätze, die da möglicherweise dann gegensteuern, rausfinden. Mhm. Und die dann bearbeiten, das heißt dafür sorgen, dass sie eben nicht mehr Störfaktoren sind, sondern dass wir das, was wir vom Verstand wissen und das, was das Unterbewusstsein gegensteuert, zusammenbringen. Und das ist ein Prozess, der ist einfach sehr individuell, weil jede Person hat da ein unterschiedliches Glaubenssystem und unterschiedliche Überzeugungen und die müssen wir einmal rausfinden, damit diesen Prozess der Veränderung auch stützen und nicht dagegen arbeiten. Und während der Arbeit ist es wichtig, dass wir einmal einen Rückschlag, einen Rückfall erleben, weil ich möchte meinen Kunden auch die Fähigkeit an die Hand geben, wie sie dann eigenständig aus diesem Rückschlag wieder rauskommen. Mhm. Denn Veränderung bedeutet, dass wir immer mal wieder Rückschläge erleiden und dass wir dann aber auch wieder zurück auf unsere Erfolgsstraße kommen. Wir haben so im Kopf den Glauben, dass wenn wir wissen, wo wir hinwollen und der Weg relativ klar ist, dass wir einfach von A nach B laufen und die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist nun mal eine Gerade. Und als Erwachsene denken wir laufen darauf zu, ist ja ganz klar. Das tun wir leider nicht. Wir erleben, wenn wir neue Dinge umsetzen, einfach Rückschläge. Und die müssen wir integrieren in diesen gesamten Veränderungsprozess. Und deswegen braucht es eine gewisse Zeit, damit wir das auch einmal gemeinsam durchlaufen können und diese neuen Gewohnheiten wirklich etabliert sind.
Ja, ich kann ganz gut, so gut vorstellen, das sind dann so die Engelchen und die Teufelchen. Ja, der eine sagt dann, hey, hier Ablenkung, ja. Und der andere sagt eine andere Ablenkung und die ist ja auch gut. Mhm. Und dann spuckt vielleicht noch wieder diese komische Motivation mit. Ja, dann ist wieder Montagmorgen und dann schreibt schon der Erste, dass er krank ist. Und dann denkst du dir, ich war auf einem guten Weg, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, ich hatte einen Kunden, vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Da ging es auch darum, mal Pausen einzulegen. Und der ist sehr, sehr gerne früher Rad gefahren. Mhm. Und sein Rad stand mittlerweile irgendwie im Schuppen und er hat es gar nicht mehr genutzt. Und haben wir also rausgearbeitet, das könnte eine gute Idee sein. Und er hatte alles vorbereitet und sich die Zeit auch eingeplant. Und tatsächlich gab es gar keinen Grund, warum er das nicht hätte tun können. Er ist nur nicht aufs Rad gestiegen. weil er so ein schlechtes Gewissen hatte, jetzt in der Mittagspause mal anderthalb oder zwei Stunden aufs Rad zu steigen. Und das sind diese klassischen Saboteure. Ich habe alles eingerichtet, alles vorbereitet, das Rad war picobello hergerichtet und ich mache es trotzdem nicht. Das kennen wir ja auch, wenn wir uns mal vorgenommen haben, uns gesünder zu ernähren. Na, dann läuft das immer ganz gut am Vormittag, das Müsli wird zubereitet, aber irgendwann am Nachmittag kommt irgendjemand mit einer Box Süßigkeiten rum oder einer Schokolade und schon hat sich das dann wieder erledigt.
Da finde ich das gerade bei der Ernährung, finde ich das Gemeine, die mir so in Zentraleuropa, wir leben in der Gegend, da gibt es so viele leckere, unterschiedliche Sachen übers Jahr. Und dann durchstehst du gerade irgendwie so Weihnachten, da kommt schon Fasching, ja, und dann kommt dann wieder die Erdbeeren und dann kommen wieder die Spargel. Und du hast im Prinzip die ganze Zeit diese Verführung und die ganze Zeit diese, sagen wir mal, positive Veränderung, immer diese Abwechslung. Und eigentlich, ja, ich war früher als Student mal ein halbes Jahr in Brasilien und dort im Regenwald in Manaus. Und die haben das ganze Jahr über das Gleiche, ja. Da gibt es das gleiche Essen, da wird es um die gleiche Uhrzeit dunkel, da gibt es das gleiche Trinken. Wenn dann Weihnachten ist und du merkst, du isst so einen Zimtstern, das war dann am Strand vom Amazonas, ja, da denkst du, ist alles irgendwie einheitlich, ja. Und ich glaube, dass es diese Anreize von außen, die dann immer kommen, ganz, ganz schwer sind.
Du hast vorhin das Gehirn angesprochen und das spielt auch bei Veränderungen eine große Rolle. Denn das Gehirn, so wie du sagst, also macht eigentlich nur 2% unseres Körpergewichts aus, verbraucht aber unglaubliche 20% der Gesamtenergie. Und Veränderungen, da brauchen wir ganz, ganz viel Energie, um diese Veränderung umzusetzen. Und deswegen ist es auch so, wenn wir müde sind oder gestresst sind, dann fallen wir ganz schnell wieder in unsere alten Muster, weil das neue Muster am Anfang noch nicht gelernt ist und es einfach anstrengender ist. Und diese Hürde müssen wir überwinden und deswegen braucht es ein bisschen Zeit, um da reinzukommen und auch die kleinen Tücken rauszufinden, die uns wieder aus dem neuen Muster rausgeschossen haben. Also das ist die ganze Zeit eigentlich ein Weg zu gehen, zu korrigieren und nachzujustieren, bis der wirklich richtig sitzt und die Person auf ihrer Erfolgsstraße dann läuft.
Das kann ich mir gut vorstellen. Was für andere Handlungsalternativen hat man noch? Ich weiß es von meinem Alltag, dass man dann halt oft auf die Suche geht und sagt, okay, ich brauche jetzt einfach das bessere Task-Management-Tool, dann werde ich schon besser. Oder ich muss einfach meine E-Mail-Postfach-Inbox jetzt mit AI irgendwie, ja, und dann sucht man sich vielleicht irgendwie ein Werkzeug, wo man sagt, ja, mit dem Werkzeug wird dann mein dreht das Ganze dann wieder rum. Was ist da deine Einstellung zu?
Ich sage immer, am Tool liegt es nie. Also manchmal kommen Kunden zu mir, die haben alle möglichen Dinge schon ausprobiert. Also gerade was das Thema Zeitmanagement oder Taskmanagement angeht. Und sagen, oh, das hat nicht funktioniert und das hat nicht funktioniert und sie haben doch da ein Konzept und zeigen sie mir mal das, dann wird das wahrscheinlich funktionieren. Hintergrund ist aber, ich muss so ein neues Tool auch konsequent und regelmäßig anwenden. Ich muss es pflegen und ich muss damit arbeiten. Also es ist nicht mit einmal implementiert oder hochgeladen oder gedownloadet oder sonst irgendwas erledigt, sondern ich muss damit arbeiten und das ist eine neue Verhaltensweise und daran scheitert es in der Regel.
Das sind wir wieder bei dem von vorher, ja.
Ja, also ist egal. Also es gibt viele gute Tools, die helfen. Und da ist auch wichtig, das zu finden, was mir zusagt, also vom Design her oder wie auch immer von der Handhabung. Nur die Schwierigkeit ist es, wirklich es als mein Arbeitsinstrument zu implementieren und damit konsequent zu arbeiten.
Ich persönlich zum Beispiel, ich kann ja da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ja, ich habe mich inspirieren lassen vom Thema abends den E-Mail-Posteingang leer zu haben, ja. Und es ist schon ein total cooles Gefühl und wo ich mich damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, es gab Funktionen in meinem Tool, die ich gar nicht kannte, wo ich einfach sage, hey, stell mir diese E-Mail bitte morgen wieder zu oder stell mir die E-Mail bitte nächste Woche wieder zu oder einen Monat wieder zu. Ja. Und wenn mir jetzt jemand schreibt, zum Beispiel, hey, lass uns im Mai wieder reden, dann sage ich, okay, dann will ich genau die E-Mail Ende April nochmal bekommen. Und dann ist sie aus meinem Posteingang quasi weg. Ja. Aber, das ist jetzt das große Aber, An den Tagen, wo das funktioniert, fühlt sich das abends auch gut an. Es gibt aber Tage, da funktioniert das nicht und dann ist diese Bugwelle wieder so groß und dann schiebst du die wieder vor dich hin. Hast du da einen Tipp?
Also was wirklich wichtig ist, ist, diese Dinge konsequent umzusetzen. Das heißt, andersrum, mit diesem Wunsch, die Inbox leer zu haben, kommen auch ganz viele Kunden zu mir. Und dann frage ich immer, okay, dann hast du sie leer und was dann? Und dann ist erstmal Schweigen im Walde und dann kommt so diese Idee, ja, dann habe ich das Gefühl, ich habe wieder alles unter Kontrolle. Und das ist, glaube ich, das viel Wichtigere, also das Gefühl zu haben, nicht nur das Gefühl zu haben, sondern den realen Zustand herzustellen. Ich habe einen Überblick und ich habe diese Dinge unter Kontrolle. Und was bei dieser Pflege ganz häufig der Fall ist, dass ich mir eine Systematik aneigne, dass ich zum Beispiel nach einem Termin, häufig ist es ja so, wenn wir einen Termin haben, besprechen wir Dinge und dann kommen irgendwelche neuen Tasks raus. Dass ich mir angewöhne, nach jedem Termin mir 10 Minuten oder wenn es ein komplexerer ist, vielleicht auch eine halbe Stunde direkt mitzubuchen, indem ich diesen Termin sofort nachbearbeite. Weil dann habe ich diese Dinge erledigt und dann gehen sie auch viel schneller, als wenn ich am nächsten Morgen mich damit nochmal befassen möchte. Und das kannst du mit deinem Kalender oder mit deinem System der E-Mails und E-Mail-Struktur vielleicht auch machen. Ne, dass du dir einfach eine Routine überlegst, wann läuft das denn voll? Also wann passiert das, dass ich das nicht schaffe? Also wie ist dann mein Tag strukturiert? Dann fehlt wahrscheinlich irgendwo Zeit. Na, oder andere Dinge passieren, die dann deine Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.
Das ist richtig, ja. Und in dem Zusammenhang kam dann auch auf, dass du halt am Tag so ein paar Blöcke hast, wo du dich richtig gut konzentrieren kannst und dass es doof ist, wenn du da kleinteilig ein paar E-Mails machst. Also dass du sagst, E-Mails abarbeiten ist ein eigener Block, bei dem du dich nur so halb konzentrieren musst, weil du sagst, entweder wichtig, dann such ich mir einen Blog oder du sagst, es kann in 2 Wochen wiederkommen oder die kann weg oder die wird halt delegiert. Aber dazu brauche ich nicht den Hochkonzentrationsblock. Wahrscheinlich ist es bei mir so reflektiert, ja, dass ich einfach vielleicht 1 oder 2 Hochkonzentrationsblöcke zu viel hatte und gesagt habe, ach, diese blöden E-Mails, die mache ich dann halt morgen, in Anführungszeichen. Und dann ist aber am nächsten Morgen ja wieder ein Konzentrationsblock erstmal angesagt. Und dann schiebt sich diese Bugwelle vor.
Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Also auch das ist eine Empfehlung, die ich immer gebe. Wir haben vorhin ja über Regeneration gesprochen und diese Blöcke über den Tag gut miteinander zu verknüpfen, kann mir schon Regeneration geben. Na, wenn ich also einen Block habe mit einer Hochkonzentrationsphase und dann einen nehme, wo ich Routineaufgaben mache, regeneriere ich schon. Also auch da kann ich schon wieder Energie auftanken und das gut über den Tag zu verteilen, kann sehr, sehr schlau sein, um meine Leistungsfähigkeit nach oben zu
machen. Ja, und jetzt verstehe ich auch ein Stück weit, was du vorher mit dem Einstiegsbeispiel, mit der Einstiegssituation, wo du erzählt hast, mit dem hochroten Kopf. Weil wenn du nicht selbstbestimmt über deine Hochkonzentrationsblöcke bestimmen kannst, weil du ständig unterbrochen wirst, dann hast du halt das alles gar nicht. Es ist halt jeder Tag gleich wie der nächste und du hast das Gefühl, nicht voranzukommen.
Exakt, genau.
Ja, okay.
So
wird ein Schuh draus.
Entschuldigung?
So wird ein Schuh draus, ja.
Ja, genau. Also wir haben insgesamt ein Riesenproblem, was das Thema Störung und Ablenkung angeht. Also die meisten, also es gibt eine Studie dazu, die hat herausgefunden, dass wir alle 4 Minuten im Arbeitsfluss unterbrochen werden. Und das ist im Grunde eine Katastrophe, weil wenn wir das mal zusammenrechnen, sind das 15 Mal in der Stunde. Und wenn ich dann rechne, jede Unterbrechung dauert 1 Minute, dann verliere ich jede Stunde 25% meiner Produktivität.
Ja, und dabei ist noch gar nicht einberechnet wahrscheinlich, dass du jedes Mal wieder Zeit brauchst, um wieder ins Thema reinzukommen und so.
Genau so ist es. Ich muss mich eindenken, das ist ein Faktor. Und der zweite ist, ich brauche auch eine gewisse Zeit, um an meine höchste Konzentrations- und Leistungsphase zu kommen. Das heißt, da springe ich nicht von 0 auf 100 direkt hin. Und meistens komme ich, also innerhalb von 4 Minuten bin ich vielleicht gerade mal da. Und dann werde ich wieder unterbrochen und kann diese Hochkonzentrationsphase gar nicht nutzen, um wirklich sehr produktiv zu arbeiten. Das heißt, das ist eine große Herausforderung, diese Störung zumindest über Phasen im Tag zu minimieren oder ganz auszuschalten.
Ja, und das ist ja halt im Handwerk ganz besonders, weil jede Baustelle ja besonders ist, und dann die Mitarbeiter, die Kunden, die Zulieferer, die Partner, dann vielleicht noch die eigene Familie, die Kinder, wer auch immer. Okay, da ist auf jeden Fall ein spannendes Tätigkeitsfeld, wenn man sagt, okay, ich sorge dafür, dass du weniger Unterbrechungen hast und weniger feststeckst, und das dann im 1:1. Absolut gut nachvollziehbar, weil wenn ich mir das überlege, ja, ich habe mich auch schon bei ein paar Videokursen angemeldet, und nicht, ich muss es sagen, bei jedem Videokurs habe ich ihn bis zu Ende durchgemacht, weil das Versprechen am Anfang immer cool war und dann mal gemerkt hat, dass die Arbeit dahin dann doch irgendwie zu generisch war, irgendwie so, dann sagt der Coach irgendwie 2-3 Sachen, die überhaupt gar nicht mich betreffen. Und dann denke ich mir, oh, es ist das Richtige, weil jetzt erzählt er von irgendjemand, der nicht ich bin.
Ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen auch drauf an, wo steht die Person. Na, also ich will das gar nicht verteufeln. Ich finde, da gibt's auch gute Impulse, die man auch allgemeingültig formulieren kann. Also nichts anderes habe ich ja auch in meinem Buch, in meinem Hörbuch gemacht. Mhm. Das sind ja auch erstmal generische Aussagen. Wenn ich aber wirklich so in mir feststecke und das Gefühl habe, diese generischen Impulse reichen mir nicht, sondern es liegt einfach auch nochmal an meinen anderen Themen und ich falle immer wieder zurück, dann ist es wahrscheinlich hilfreich, sich jemanden zu suchen, der da ein bisschen genauer hinguckt und hinter die Kulissen schaut und ein bisschen individueller arbeitet.
Was ja immer mitschwingt bei diesem Individuellen, ist natürlich auch immer eine Frage nach dem Budget und was kostet es, wenn ich mich da ein Jahr lang von jemandem begleiten lasse, der mich da aus dem Schlamassel rauszieht. Und ich weiß es von dem einen oder anderen von diesen Videokursen, ja, die kosten teilweise einen Kleinwagen im Jahr. Und da, das finde ich da irgendwo in der Korrelation schon nicht mehr so ganz passend. Wie ist es bei dir, wenn jemand sagt, er möchte mit dir arbeiten und du brauchst jetzt keine Preise nennen oder so, aber was ist da deine Argumentation oder was erwartet mich da?
Also mir ist ganz wichtig, dass die Person darin wirklich auch einen Nutzen sieht und auch einen Nutzen rauszieht. Also es nützt nichts, wenn wir arbeiten und sie wendet es nicht an oder setzt es nicht um. Hm. Deswegen ist das wir machen ein sehr ausführliches Vorgespräch, so damit ich ein gutes Bild von der Situation bekomme und ich kläre auch auf, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Das heißt, die Person hat natürlich auch Dinge, die sie umsetzen muss und ich kann nicht alles abnehmen. Das ist einfach in dieser Arbeit nicht möglich. Mhm. Und dann kommt es ja ganz stark darauf an, was stelle ich mir vor, wie soll es hinterher aussehen? Und das Bild, das zeichnen wir sehr genau und dann leite ich daraus auch ab, was ist zu tun, was ist unsere Aufgabe. Na, also muss ich das Team vielleicht anders aufstellen, muss ich dafür sorgen, dass die eigenständiger arbeiten, muss ich mich besser selber organisieren, besser strukturieren, muss ich den Prozess vielleicht optimieren, und davon hängt dann so ein bisschen ab, wie intensiv, wie umfangreich wir arbeiten. Aber in der Regel ist es so, dass wir uns alle 2 Monate einen Tag dann im Präsenz sehen. Mhm. Und zwischendurch, so alle 14 Tage, machen wir eine Online-Reflexion. Also ich bin nah dran an der Person, weil mir wirklich am Herzen liegt, dass die Person ihre Ziele erreicht und das Bild, was sie sich vorgestellt hat, dann auch annähert. Weil das ist das, worüber ich mich auch...
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, wenn man das... Mit dem, was du mir erzählt hast, mit diesem Festverankern oder Veränderungen, die man fest verankern muss, ist auch wahrscheinlich auf jeden Fall hilfreich. Ich habe noch eine Kleinigkeit, was mir vorher eingefallen ist beim Thema Delegieren, dass ich den Zuhörern noch gerne auch mitgeben will, weil ich es selber erlebt habe und es bei einigen von meinen Kunden auch ziemlich gut ankommt, ist das Thema Kontrollprozess. Mhm. Ich muss es dir kurz erzählen, dann kannst du mir sagen, was du davon hältst. Also zum Beispiel, dir ist irgendwas besonders wichtig als Chef, dass es jemand anders macht. Ja, dann gibst du diese Aufgabe ab. Und ich sage, wenn du eine Aufgabe abgibst, musst du auch die Kontrolle der Aufgabe auch abgeben. Beispiel, machen wir mal ein anderes Beispiel. Dir ist es wichtig, dass du einmal im halben Jahr von allen deinen Firmenfahrzeugen so einen Check hast, ja, Reichweite, HU, Blechschäden, hinten drin alles aufgefüllt und so weiter. Hast eine kleine Fahrzeugcheckliste gemacht, ja, und sagst, weil du als Chef vielleicht immer wieder mit den Autos zum Händler fahren musstest und die dann irgendwie, es ist dir halt wichtig, ja, mhm. Dann definierst du das und sagst, das möchte ich, dass es gemacht wird. So, da macht es natürlich die Hälfte nachher nur so halb, ja, oder so. Der einen machen es, die anderen nicht. Und von denen, die es nicht machen, die eine, die nur so halb und so weiter. Und dann guckst du vielleicht gar nicht danach. Ja, dann sagst du, das war dir mal wichtig, weil vielleicht eine bestimmte Situation dich getriggert hat. Ich sage, jetzt machen wir so eine Fahrzeugcheckliste, das machen wir jetzt so. Mhm. Und ein halbes Jahr später gibt es eine Hälfte ab, kriegen keine Anerkennung, dass sie es gemacht haben. Und die andere Hälfte gibt es nicht ab und kriegen keinen Anschiss, weil du selber was ganz anderes gerade wieder im Fokus hast. Vielleicht, weil du mal den Malou, der Name falsch gesagt, vielleicht,
Malus.
Vielleicht, weil du mit dem Malus an dein, gerade im Coaching bist, als Beispiel, ja, und dann dir was anderes auf einmal ganz viel wichtiger ist, eine hohe Priorität einnimmt und sagst, blöde Fahrzeuge. Und der Kontrollprozess, Delegieren, ist eigentlich so ein Gamechanger für viele dann, weil sie sagen, hey, wenn es mir wichtig ist, dann muss ich im Unternehmen auch jemanden suchen, der es kontrolliert, dass es gemacht wird. Das muss ich ja nicht selber machen. Ich will nur jedes halbe Jahr eine E-Mail bekommen, hey, alle Fahrzeuge wurden ordnungsgemäß kontrolliert oder hey, ich habe nochmal nachgehakt, Ding hat es noch nicht kontrolliert, aber die machen es jetzt. So dass ich sage, ich suche mir auch immer das Delegieren des Kontrollprozesses. Man muss es aber, das ist eine scharfe Waffe, ja, die muss man gut einsetzen, weil sonst gibt es nachher ganz, ganz viele Kontrollprozesse im Unternehmen und alle kontrollieren sich gegenseitig. Aber wenn dir was besonders wichtig ist und du genau weißt, ich werde es nicht einfordern, dann musst du jemanden finden, der es für dich einfordert und du ihm nur sagen, und du berichtest mir bitte das. Und das ist richtig cool. Wie findest du das?
Also grundsätzlich gehört das auf jeden Fall mit dazu. Ne? Also diese Art und Weise, wie du sie jetzt beschrieben hast, ist natürlich auch sehr charmant, dass ich mir dadurch auch Zeit spare, weil Kontrolle bedeutet auch natürlich Zeit zu investieren. Wichtig ist, die richtige Person zu finden, dass wir da im Team jetzt nicht noch irgendwelche Machtspiele provozieren. aber ich meine, das kann ja auch rotieren, auch das ist eine Möglichkeit. Ne? Dass man sagt, wir teilen das auf. Aber gut, da gibt es viele, viele Optionen, wie man es nutzen kann. Aber wichtig ist, also ohne, wenn ich was delegiere, egal was, muss es irgendwie kontrolliert werden, weil sonst hat es gar keinen Sinn. Und genauso wie du sagst, wenn dann die Hälfte es macht und die andere Hälfte nicht und es passiert überhaupt gar nichts, dann ist das Ganze umsonst im Grunde gewesen. Und ich habe die demotiviert, die es pflichtbewusst umgesetzt haben.
Ja, weil die denken, das ist für einen Eimer und ich komme auch durch, wenn ich es nicht mache. Und dann, und das ist so eine Wenn-Dann-Regel, nenne ich das. Ja, wenn ich was delegieren möchte, dann überlege ich auch, wie ich das kontrolliere. Und wenn ich dann feststelle, hey, so wichtig ist es mir doch gar nicht, dann ist die Frage, brauche ich es überhaupt?
Ja.
Und wenn ich sage, nee, es ist mir wichtig, dann sage ich, okay, wie gebe ich die Kontrolle ab?
Aus meiner Sicht eine wichtige Regel, denn das, was ich häufig erlebe, ist, dass die Idee ist, ich habe es ja ans Team weitergegeben und die machen es dann auch. Nur wenn wir es nicht überprüfen, ist genauso wie mit den Hausaufgaben in der Schule, dann gehen wir den Weg des geringsten Widerstandes.
Vielleicht das noch sind wir wieder bei dem Gehirn, gell, das nicht so viel arbeiten
genau,
möchte.
Genau. Ja. Das versucht, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Wichtig ist bei sowas auch immer, den Grund zu vermitteln. Also warum ist mir das wichtig? Ne, weil wenn die andere Person weiß, warum es wichtig ist, dann fällt es ihr auch leichter, es zu tun.
In diesem Sinne, das ist auch ein schönes Schlusswort. Wenn dir es als Zuhörer wichtig ist, dass dieser Podcast dich immer wieder inspiriert, dann teile ihn doch gerne auch unter deinen bekannten Freunden. Vielleicht kennst du auch jemanden, der gerade irgendwie feststeckt und sagt, sieht es vielleicht selber nicht so wie die Fettaugen in der Suppe. Also ich freue mich immer natürlich über jede weitere Empfehlung vom Podcast. Und dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen Einblicke zu geben in deinen Alltag, in dem, wie du Menschen helfen kannst. Jeder, der sich interessiert, das eine habe ich aus dem Buch Follow Your Flow, das mit diesem E-Mail und mit diesen Fokuszeiten. Ich finde das Buch ein bisschen schwerer zu lesen, aber es sind ein paar ganz coole Sachen da drin. Also wenn man dieses Flow-Gefühl öfters mal haben will, dann Follow Your Flow. Auch eine Empfehlung für dich vielleicht, wenn du es noch nicht kennst. Ja, danke dir.
Danke dir für die Einladung, Achim.
Und tschüss, bis bald.
Bis bald, tschüss.